Gestern war es tatsächlich wieder so, dass mich Gott morgens geweckt hat, oder anders gesagt, ich bin aufgewacht zu einer Zeit, wo ich eigentlich noch schlafen wollte, und Gott hat gesagt, so, jetzt schreib's auf. Kommt ab und zu vor. Ich war sackmüd, aber egal. Gott sorgt für mich. Und zwar, er hat mir ein Wort für euch mitgeben. Ich schließe mich immer mit ein, wenn ich euch sage. Und es heißt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wer möchte das annehmen, das Wort? Ihr wisst wahrscheinlich auch, wo das steht. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und dann sagt er noch mal was. Freut euch. Meine Frage, ist das ein Befehl? Ist das eine Aufforderung? Vielleicht ein bisschen softer gesagt, eine Empfehlung? Ist es gut, wenn wir das machen? Wer ist der Meinung, dass es gut ist, wenn wir das machen? Nehmen wir so viele Hände? Okay. Ich glaube, ja. Vielleicht ist auch die Definition eines Sollzustandes der Gemeinde, der Gläubigen. Wer denkt, dass das so der Standard ist, in dem wir leben? Sollten, wollten, könnten. Mal die Hand ganz weit hoch. Wer ist der Meinung, dass das so der Standard ist für Kinder Gottes? Okay. Es heißt nicht immer unbedingt, dass das, was der Standard für uns Kinder Gottes ist, oder der Standard vielleicht auch des Himmels, unbedingt immer die Realität ist, in der wir leben. Ja. Aber ich glaube, dass das wirklich der Standard sein darf für jeden von uns. Dass wir wirklich in dieser Freude leben. Und um euch den Druck rauszunehmen, Freude ist nicht etwas, was wir produzieren können. Okay? Du kannst jetzt nicht sagen, auf Knopfdruck, jetzt freue ich mich halt, ja? Weil dann fangen wir an, uns irgendwie, wie sagt man, Arschbacken zusammenklemmen. Das heißt, ums Verrecken versuchen wir dann, uns zu freuen. Leute, wenn wir keine Freude haben, dann ist es auch schwierig, uns zu freuen. Dann ist es eigentlich unmöglich, ja? Aber es gibt eine Quelle, wo wir wirklich Freude erleben können. Und zwar jeder von uns. Und wir kennen vielleicht alle Personen, die so eine Frohnatur sind. Also die wachen morgens auf, die strahlen schon, die kommen ins Geschäft und die strahlen und die verbreiten eine positive Atmosphäre, ja, in ihrer Umgebung. Vielleicht sind wir sogar selber solche Leute, die quasi morgens, die kennen es auch nicht, mit dem falschen Fuß aufzustehen. Die sind einfach fröhlich, also morgens so. Das Gute ist aber, dass die Freude, von der hier Paulus spricht, nicht davon abhängig ist, ob wir eine Frohnatur sind oder nicht. Okay? Und das ist das Gute, weil eine Frohnatur sind nicht alle Menschen. Manche brauchen morgens einen Anlauf, die brauchen einen Kaffee. Gell? Wo ist sie? Um in den Tag starten zu können, um vielleicht auch erträglich zu sein für die Mitmenschen. Andere, die sind von morgens gleich, boah, super, ja, mit denen kannst du richtig gut gleich in den Tag starten. Und das Gute ist aber, dass diese Freude, von der wir gerade gelesen haben, nicht davon abhängig ist, wie es uns geht, wie der Tag ist, ob es draußen die Sonne scheint oder ob es regnet und wie wir drauf sind. Und vor allem, ob wir eine Frohnatur sind oder nicht. Und das wird man nachher dann auch noch ein bisschen näher entdecken. Die Bibel, die fordert uns immer wieder auf, uns zu freuen. Wir sehen es in den Psalmen, wir sehen es auch bei den Propheten und wir sehen es auch im Neuen Testament. Ich habe jetzt mal zwei Psalmworte mal rausgesucht. Psalm 32, Vers 11. Ich werde mal das bewusst aus einer Papierbibel lesen, sonst werde ich so bequem. Kann man heute alles rausziehen aus dem Internet. Psalm 32, Vers 11. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt, alle ihr Frommen. Dann habe ich noch einen zweiten Vers, Psalm 100, Vers 2, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Wir bauen ja gerade unsere Gemeinderäume um, war eine richtig coole Woche und es ist auch richtig was gegangen. Wenn es so flutscht, auch im Geschäft, auch daheim, dann können wir uns leicht freuen, oder? Und wenn aber die Schraube nicht rausgeht aus der Wand, oder wenn wir uns vermessen haben, 10 Zentimeter zu kurz, ja. Aber wie schon gesagt, davon ist es nicht abhängig. Freude, Aufforderung oder Herausforderung? Manchmal ist es eine Herausforderung. Manchmal klingt es vielleicht auch fast zynisch, dass wir uns freuen sollen, wenn es uns überhaupt nicht nach Freude ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, müssen wir uns freuen um jeden Preis? Gute Frage, oder? Wie soll man mit Freuden Gott dienen, wenn wir keine Freude haben? Das erinnert ein bisschen an den Paulus, wo er sagt, oh, ich tät so gern das tun, was Gott sagt, aber ich mag einfach, da ist in mir drin etwas, was nicht so will. Das Gute ist, aber wir haben den Sieg in Jesus Christus. Rein auf einer menschlichen Ebene werden wir alle früher oder später an einen Punkt kommen, wo die Freude endet. Das kann in unserer Erziehung sein, das kann im Geschäft sein, das kann zu Hause sein, das kann egal wo sein. Früher oder später kommt unsere menschliche Freude an eine Grenze, wo wir uns nicht mehr freuen können. Kann sein, beim einen geht's lang, ja. Das kann eine Krankheit sein, die kommt, das kann eine Beziehung sein, die zerbricht. Jobverlust, was auch immer. Aber es gibt eine Freude, die ist auf einer anderen Ebene. Und diese Freude, die ist unabhängig von Situationen. Wir müssen uns nicht krampfhaft freuen, wenn keine Freude da ist. Mir kam dieser Vers aus Jakobus 5, Vers 13. Kennt ihn jemand? Jakobus 5, Vers 13. Wenn ich ihn sage, dann werden sich manche daran erinnern. Und zwar der Jakobus sagt, wenn es jemand nicht gut geht, was soll er dann machen? Beten. Er sagt nicht, dann reiß die zusammen, sondern sagt er, dann bete. Und beim Beten, da zapfen wir die himmlischen Ressourcen an. Gebet holt uns aus dieser menschlichen, begrenzten, manchmal verzwickten Ebene raus, und stellt uns auf eine andere Ebene der Ressourcen und der Kraft Gottes. Also, wem es nicht gut geht, der soll beten. Und was ist mit denen, denen es gut geht? Die sollen Psalmen singen. Ja, die sollen Gott loben für das, was er getan hat, dass er gut ist und das, was sie Gutes erlebt haben. Also, das heißt, wenn es uns nicht gut geht, wenn es uns nicht nach Freude ist, wenn die menschliche Freude zu Ende ist, wir dürfen es gern auch schon vorher machen. Nicht erst, wenn wir wirklich an die Wand gefahren sind, sondern lass uns auch schon vorher diesen Rat befolgen. Lass uns beten. Nächste Frage, für was beten wir dann? Für Freude. Gott weiß doch, was wir brauchen, oder? Das kann auch manchmal sein, wenn wir natürlich auch wissen, was der Ursprung ist, dass unsere Freude zu Ende ist. Dass wir ganz konkret dafür beten, sagen, Jesus, du siehst meine Situation, du siehst, dass mir es gerade nicht gut geht, du weißt gerade, was schief läuft, du weißt gerade, wo mir Dinge entgleiten, übernimm du und schenk mir wieder diese Freude. Einer, der uns da echt ein Vorbild ist, das ist der David in den Psalmen. Der David, der hat immer wieder gesagt, die Feinde sind hinter mir her, mir geht's gerade gar nicht gut. Und der David, der hatte viele, viele Situationen, in denen es ihm richtig schlecht ging, wo er wirklich am Ende war. Wenn wir nur dran denken, zum Beispiel die Situation, wo er vom Saul fliehen musste und wo er jeden Tag damit rechnen musste, dass er Saul ihn einholt und dass das Ende ist mit ihm. Und immer in diesem Spannungsfeld zu leben, einmal diese Zusagen Gottes, diese, ja, auch, er wurde ja schon zum König gesalbt. Das heißt, Gott hat über ihm ausgesprochen, du wirst König werden. Auf der anderen Seite aber immer wieder diese Bedrohung, die da war. Und er war wirklich manchmal total am Ende. Manchmal auch ist er dann geflohen, manchmal zu den Philister, mal sonst wohin, in die Wüste. Und er war oft an diesem Punkt, wo er gesagt hat, Gott, jetzt brauche ich wirklich deine Hilfe. Ihm ging's nicht gut, er hat gebetet und hat wieder diese Freude bekommen. Und darin ist David uns wirklich ein Vorbild. Also ich lese es nochmal. Wenn es jemandem nicht gut geht, dann bete er. Wenn es einem gut geht, dann singe er Psalmen. Wenn jemand krank ist, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Ich bin jetzt, glaube ich, seit circa 10 Jahren Ältester in dieser Gemeinde. Und ich glaube, ich kann es an der Hand abzählen, wie oft jemand gekommen ist und gesagt hat, ich bin krank, bitte bete für mich. Bitte lasst uns auch diese Möglichkeit nutzen. Es ist nicht wegen uns oder wegen irgendeiner Person, wegen einem Menschen, sondern es geht darum, um sein Wort, um seine Zusage. Und wenn Gott sagt, dass die Ältesten der Gemeinde die Hände mit Öl salben sollen und es wird den Kranken besser gehen, dann lass uns auch diese Möglichkeit nutzen. Ja, es ist Gottes Wort, ja, und er ist der wirkt, indem wir seinem Wort gegenüber gehorsam sind, indem wir ihm vertrauen und das tun, was er uns gesagt hat. Kam mir einfach so. Passt jetzt nicht unbedingt zur Freude, aber passt gut in diesen Zusammenhang rein. Ich wurde erinnert an den Naaman. Ja, der Naaman, der war krank und der kam dann zum Propheten Elisa. Und der Elisa, der kam erst mal gar nicht raus, sondern hat ihm gesagt, geh in den Jordan, tauche dich 7-mal unter und dann wirst du gesund werden. So, in dem Moment hat sich natürlich in ihm was erstmal erhoben innerlich, ja, ein Widerstand. Und er hat erstmal natürlich gesagt, nein, wir haben viel säubere Flüsse bei uns daheim, warum soll ich mich hier in diesen dreckigen Fluss untertauchen? So, das heißt, erstmal kam der Verstand, der gesagt hat, nee, das ist Quatsch, das zu machen. So, vielleicht denkst du manchmal auch, wenn Gott zu dir sagt, freue dich, jetzt nicht. In dieser Situation, nein. Und das Gute ist, wenn wir uns auf das Wort Gottes einlassen und sagen, okay, wem es nicht gut geht, der bete und wir das machen, dann wird sich die Situation verändern. Und ich habe mich gefragt, ob der Naaman in die Liste der Glaubenshelden von Hebräer 11 aufgenommen wurde. Was denkt er? Könnte sich jemand vorstellen, dass der Naaman dort aussteht? Er steht nicht namentlich, das sage ich schon mal. Ich dachte, ja, warum nicht? Weil Hebräer 11 sagt, dass noch ganz, ganz viele zu erwähnen wären, ja, die aber alle wahrscheinlich nicht in dieses Kapitel reinpasst haben. Aber der Naaman, er hatte ein Wort von Gott bekommen durch den Elisa. Das hat geheißen, geh zum Jordan, tauch dich dort 7-mal unter. Und es hat zwar einen Kampf gekostet bei ihm, aber er hat es gemacht, er ist dort hingegangen. Er hat sich 7-mal untergetaucht nach dem Wort des Herrn. Und er hat Heilung erlebt. Ja, also war er ein Glaubensheld, weil er hat Gott geglaubt und er hat es bekommen, was Gott ihm versprochen hat. Kam ja so. So. Vielleicht werden wir auch zum Glaubenshelden, wenn wir das Wort nehmen und sagen, okay, wem es nicht gut geht, wer keine Freude hat, der bete und ihr werdet die Kraft Gottes erleben. Ihr werdet das Heil Gottes erleben. Ihr werdet Freude bekommen. Also, das heißt, lass uns wirklich auch im Glauben, im Vertrauen das tun, was Gott sagt. Ich habe es am Anfang schon in den Psalmverse schon mal vorgelesen. Jetzt die Frage dazu, wo kommt unsere Freude her? Wir wissen es von Gott, oder? Mir ist aufgefallen, wenn man mal so sucht nach Freude, diese Stellen, da wo wir uns freuen oder da wo wir aufgefordert werden, uns zu freuen, dass es immer was mit Gott zu tun hat. Es hat was mit seiner Person zu tun. Es hat was mit seiner Gegenwart zu tun. Es hat was mit seinem Reich zu tun. Und es hat was mit der Erlösung zu tun. Ja, wir sollen uns zum Beispiel freuen darüber, dass unsere Namen im Buch des Lebens eingetragen sind. Ja? Der ganze Himmel zum Beispiel freut sich und wir Menschen mit, wenn ein Sünder umkehrt zu Gott. Ja? Wir haben gelesen im Psalm 97, freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten. Und das lesen wir ganz arg oft, dass die Freude direkt an die Person von Gott geknüpft ist. Es hat was mit einer Beziehung zu tun. Direkt in unserer Beziehung zu Jesus. Da, wo wir uns auf ihn ausrichten. Da, wo wir an ihm andocken. Da kommt Freude. Die Freude ist in ihm gegründet. Die Freude ist nicht in dem gegründet, was er uns gibt. Oder was wir gerade erleben. Sondern die Freude entspringt direkt aus seinem Herzen. Direkt aus der Gegenwart Gottes. Aus seiner Nähe. Kennt jemand die Früchte des Geistes aus Galater 5? Friede? Freude. Freude ist gleich das zweite dort in der Aufzählung. So, das heißt, ich lese mal den Vers, weil das ist echt gut. Ich lese ihn aber aus, ich glaube, Schlachtübersetzung. Galater 5, Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, sag's miteinander, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. So, das heißt, Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Das entspannt unheimlich erstmal, zumindest bei mir. Es ist nicht etwas, was ich produzieren muss oder produzieren kann, sondern es ist etwas, was Gott gibt. Es ist im Wesen Gottes verankert. So, und in der Übersetzung hier heißt es, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, also wenn wir unter der Leitung, der Führung, der Herrschaft des Heiligen Geistes stehen, dann wächst diese Frucht. In der Gemeinschaft, in der Beziehung mit ihm wächst diese Frucht. Und trotzdem glaube ich, dass wir, auch wenn wir einander dienen, wenn wir füreinander beten, dass auch instand, ja, wumm, in eine Situation rein, Freude kommt. Ja. Also das eine ist ein kontinuierlicher Wachstumsprozess in unserer Gemeinschaft mit Gott, in den Zeiten, die wir mit Gott verbringen, im Lobpreis, in der Anbetung, da wo wir uns dem Heiligen Geist öffnen, da wo der Heilige Geist in unseren Herzen wirkt. Ja, es heißt zum Beispiel auch, dass wir immer wieder uns neu erfüllen lassen sollen mit dem Heiligen Geist. So, und mit dem Heiligen Geist kommt auch die Freude in unsere Herzen rein. Ja, also ich könnte jetzt genauso auch sagen, freut euch alle Zeit, könnte ich auch sagen, seid voll Heiligen Geistes alle Zeit. Ja, weil mit ihm kommt die Freude in unser Leben rein. Aber ich glaube trotzdem aber auch, dass zu diesem kontinuierlichen Wachstumsprozess Gott auch ganz konkret Freude geben kann für konkrete Situationen. Da, wo wir beten, da, wo wir wirklich ja Freude brauchen, dass wir dann beten können und Gott gibt diese Freude rein. Ja. Und ich glaube auch, dass, könnt ihr selber prüfen, ob das so ist, aber ich glaube, dass manchmal auch das, was wir als menschliche Freude empfinden, ja, einfach ganz normal im natürlichen Alltag, was auch immer, da, wo wir Freude erleben, dass da wirklich eine Verbindung auch besteht zu der Freude Gottes, die Gott in uns wirkt. Also, dass Freude, die in uns ist, auch sich nach außen zeigt, in die sichtbare, menschliche, natürliche Situation rein. Also, Freude ist eine Frucht des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Wir sind ja gerade in der Bauphase und ich habe es, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gesagt, es gab ja auch jemanden damals, der fleißig gebaut hat. Wir bauen übrigens gerade auch Wände oder Mauern, nein, Mauern nicht, aber und damals, das war der Nehemia, der Mauern gebaut hat, ja, auch mitten auf der Baustelle und der damals, das war, glaube ich, schon nachdem dann die Mauer fertig war, zu dem Volk Israel folgende Aussage gemacht hat. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Die Freude am Herrn ist eure Kraft. Mir ist noch einer eingefallen, das ist der Habakuk. Habakuk 3 ist ein Kapitel, das sich absolut mal zu lesen lohnt. Wenn ihr heute Mittag mal Zeit habt, setzt euch in die Sonne oder in den Schatten und lest mal Habakuk 3. Und das ist ein Paradebeispiel, finde ich, für die Freude, die aus Gott kommt. Weil nämlich die Situation, in der der Habakuk war, die war alles andere als rosig. Das war wirklich so Worst Case, ja, wirklich alles zerstört, alles liegt am Boden. Aber Gottes Zusagen waren da, ja, er konnte aber noch nichts davon sehen. Ja, die Felder lagen brach, die Weinberge waren zerstört, es war alles am Boden. So, und in diese Situation rein hatte er das Wort von Gott bekommen, ja, dass es wieder aufblühen wird, dass wieder Frucht kommen wird, dass wieder Leben reinkommen wird. Und in dieser Situation, ja, lese ich mal in Habakuk 3, Abvers 16. Als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben, der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Okay, er sagt, noch sind wir von den Feinden bedroht, noch greifen sie uns an, noch sind wir am Boden. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Jetzt kann ich diese Liste weiterführen. Und noch sind meine Kinder nicht im Glauben und noch habe ich keine Arbeitsstelle und noch geht es mir nicht gut. Noch bin ich krank, was auch immer, noch bin ich am Boden. Noch habe ich keine Freude. Und dann sagt er hier aber Vers 18, und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Können wir das mal sagen miteinander? Ich sage es nochmal vor und dann können wir es miteinander sagen. Wenn du das sagen möchtest, will ich als ein Bekenntnis. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Das Gute ist, dass der Habakuk nicht sagt, setz ein Lächeln auf. Aber das ist, was wir manchmal tun. Wir setzen ein Lächeln auf und jemand fragt uns, wie geht's? Ha, gut. Der Habakuk hat nicht gesagt, mir geht's gut. Er hat gesagt, es ist alles am Boden. Das ist die Realität, in der ich gerade stehe. Aber ich will mich freuen in meinem Gott. Es gibt noch einen, den habe ich schon erwähnt, aber noch mal eine Situation. Das ist der David. Und der David, das war einer, der erkannt hatte wirklich, wo die Freude herkommt und wo die Freude zu finden ist. Und es gab ja diese Situation, dass, das war schon vorher beim Saul, dass die Bundeslade, welche ja der Ort war, wo Gott in seinem Volk gewohnt hat, von den Philistern gestohlen wurde im Kampf, weil Gott sich vom Volk Israel zurückgezogen hatte. Und irgendwann mal kam die Bundeslade wieder zurück nach Israel. Und die war ja dann bei dem Obed-Edom im Haus untergebracht. Und Gott segnete das Haus vom Obed-Edom. Und der David hat es irgendwann mal mitgekriegt und hat gesagt, die muss wieder dahin, wo das Zelt steht. Die muss ich unbedingt holen. Und der hat es dann tatsächlich gemacht. Das lesen wir in 2. Samuel 6. Eines Tages berichtete jemand David, seit die Bundeslade bei Obed-Edom ist, hat der Herr ihn, seine Familie und all seinen Besitz reich gesegnet. Da ging David voller Freude zu Obed-Edoms Haus, um die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Als die Männer, die sie trugen, die ersten 6 Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten, ließ David sie anhalten und opferte dem Herrn einen Stier und ein Mastkalb. Als der Zug sich wieder in Bewegung setzte, saß David gemütlich auf seiner Pritsche. Guck, ich habe es jetzt mal nachgemacht. Was hat er denn gemacht? Er tanzte sanft und mäßig mit voller Hingabe neben der Bundeslade her. Sie müssen sich vorstellen, da ist dieser Zug, wo sie diese Bundeslade dort tragen. Und der David steht nebendran wie so ein kleines Kind und hüpft um diese Bundeslade rum, weil er so eine Freude erlebt in der Gegenwart Gottes, weil er wirklich sagt, ja, die Gegenwart Gottes, die kommt jetzt wieder nach Jerusalem. Die ist wieder unter uns. Gott ist wieder da. Ihr Lieben, und der gleiche Gott ist für uns. Das gilt auch für uns. Die Gegenwart Gottes gilt für uns. Freude ist für uns alle da. Freude ist nicht nur für irgendwelche besonders Ausgestattete, die irgendwie, ich sag mal, glücklicher leben wie wir. Nein, die Freude Gottes ist für alle. Ich weiß nicht, ob damals der David der Einzige war, der getanzt hat. Es wird uns nicht beschrieben, dass andere sich ihm angeschlossen haben. Aber das war ihm auch, glaube ich, völlig egal. Der hat gesagt, die Gegenwart Gottes ist wieder da. Es ist Freude da, weil die Gegenwart Gottes da ist. Und er hat dieser Freude Ausdruck verliehen. Und ich glaube auch, dass wir das noch mehr machen dürfen. Dass wenn wir wirklich in der Gegenwart Gottes sind und die Freude Gottes erleben, dass wir der auch Ausdruck verleihen. Wir müssen nicht, ich sage mal, das zurückhalten oder dämpfen, sondern wir dürfen das wirklich auch zeigen. Wir haben ja viel Platz, gell? Hier kann man die Freude auch zeigen. Dann heißt es an einer anderen Stelle, aus der Chronik 16, Vers 1, ich weiß gar nicht, ob das die Parallelstelle ist, oder sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie mitten in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte. Und dann aus der Chronik 16, Vers 7. Zu derselben Zeit gab David zum ersten Mal Asaf, das war der Lobpreisleiter, und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Und da kommt eine ziemlich lange Liste, für was sie dann alles gedankt haben und Gott gelobt haben. Und dann Vers 27. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Können wir das vielleicht auch nochmal miteinander sagen? Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Nochmal. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. So, jetzt verratet mir, wo die Wohnstätte ist. Freude und Stärke in seiner Wohnstätte. Freude und Stärke in mir. Deswegen lese ich jetzt doch nochmal diesen Vers. Ich lese nochmal aus der Bibel. Nehemia 8, Vers 10. Nehemia 8, Vers 10. Das war dieser Tag, als Esra, der Priester, nach der Rückkehr der Juden aus Babylon das Gesetz vorgelesen hat. Und es war auch so eine Situation, Regine, wie du gesagt hast, so eine Wehe-mir-Situation, wo Gott ihnen wirklich gezeigt hat, ihr wart ganz, ganz weit weg von mir. Und wo sie darüber wirklich auch Reue gezeigt haben und dann auch umgekehrt sind wieder zu Gott. Und die haben wirklich viel geweint dort, die haben wirklich, ja, umgekehrt auch von ihren falschen Wege. Und dann sagte Herr Nehemia, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und dann sagt er, okay, und jetzt machen wir Party. Jetzt feiern wir. Ja, wir haben Vergebung erlebt. Wir sind zu Gott zurückgekommen. Gott ist in unsere Situation reinkommen mit seiner Gegenwart. Er ist da. Und dann sagt er zum Schluss, und jetzt seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ihr Lieben, als Gemeinde muss Freude ein Kennzeichen von uns sein. Und lasst uns wirklich da, wo wir die Freude verloren haben, beten und danach suchen, dass wir die Freude wieder bekommen. Gemeinde muss erkennbar sein an der Freude. Und ich meine jetzt nicht Spaß oder, ja, es gibt ja unterschiedliche Vorstellungen, auch Freude oder auch im Wortgebrauch. Aber ich meine wirklich diese Freude in unserer Wohnstätte oder in Gottes Wohnstätte, in unseren Herzen. Lasst uns dafür sorgen, dass diese Freude niemals aufhört, dass diese Freude nicht verloren geht. Es ist unsere Kraft. Und wenn wir diese Freude nicht haben, lass uns beten. Okay? Gott wird diese Freude auch wieder in uns aktivieren. Ich hatte diese oder letzte Woche so eine Situation, wo einfach auch irgendwas mich beschäftigt hat. Und da kam mir plötzlich der Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, der uns zaghaft macht, sondern einen Geist der Kraft. Und wo wohnt dieser Geist? In dieser Wohnstätte. Gott hat seinen eigenen Geist in unsere Herzen hineingegeben. Und durch ihn ist es möglich, dass wir voller Freude sind. Er bringt die Gegenwart Gottes in unsere Herzen rein. Und in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Okay? Wir sind nicht Hempel-Bempel, wir sind Königskinder. Was ich auch gemerkt habe, ist, Freude ist umkämpft. Es gibt einen, der Interesse hat, dass diese Freude nicht in uns ist. Weil er weiß, wenn uns die Freude nehmen kann, dann sind wir schwach. Freude ist umkämpft. Deswegen muss auch der Paulus, die Gemeinden dort und auch wir müssen heute immer wieder dran erinnert werden. Freut euch. Vielleicht ist auch eine Aufforderung, check mal wieder dein Freudebarometer oder dein Freudetank oder dein Freudelevel, was auch immer. Ihr versteht, was ich meine. Dass wir immer wieder auch sagen, Jesus, füll mich mit deiner Freude, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Ja. Können die andere Sachen natürlich auch mit rein, Liebe und sein Frieden und so. Zum Schluss, was ist denn das Gegenteil von Freude? Das habe ich auch überlegt, ob es Trauer ist. Aber ich glaube, es gibt auch Zeiten, wo wir als Gläubige auch trauern und trauern dürfen. Lesen wir in der Bibel auch. Auch Paulus hat getrauert, auch Jesus hat getrauert. Ich glaube, das Gegenteil von Freude ist keine Freude. Ganz einfach. Oder mangelnde Freude, fehlende Freude. Kann man weiter diskutieren, keine Ahnung, aber wichtig ist, Freude soll da sein. Ja? Und wenn Freude fehlt, dann dürfen wir sie wiederbekommen. Und wenn wir noch nie Freude erlebt haben, dann dürfen wir sie erstmalig empfangen. Aber die Freude ist da und wir brauchen die Freude. So, wie bekommen wir Freude? Das Erste ist natürlich, also diese Freude, die der Paulus ja meint. Ich glaube, das Erste, Wichtigste ist die neue Geburt. Gott gibt seinen Geist in unsere Herzen rein. Und durch seinen Heiligen Geist kommt die Liebe Gottes in unsere Herzen und kommt auch die Freude und der Friede in unsere Herzen. Das Zweite ist beten. Jakobus hat gesagt, wenn es uns nicht gut geht, wenn uns Freude fehlt, beten. So, wir können alleine beten, ja. Wir haben den Zugang zu Gottes Thron. Wenn wir was brauchen, sagt er, dann sollen wir hinzutreten und wir werden empfangen, um was wir beten. So, also das heißt beten. Wir können persönlich beten, aber das, was wir heute Morgen schon gemacht haben, wir können miteinander beten. für unsere Familien, für Leute, die Freude brauchen, die gerade unten am Boden sind. Und wir können auch also miteinander und auch füreinander beten. Ja. Und wenn es um Krankheit geht, auch lasst auch beten durch Leidenschaft. Genau. Wir bitten Gott darum, dass er unsere Freude oder uns die Freude wieder gibt. Ja, und auch diese Hoffnung, diesen Blick wieder, dass Gott in unserer Situation drin ist. So, und das Dritte, was ich noch mitgeben möchte, ist, wie bekommen wir die Freude, indem wir dem Heiligen Geist Raum geben in unsere Herzen, indem wir uns seiner Herrschaft unterstellen, weil er ist derjenige, der die Freude in uns bewirkt, der uns auch diese Frucht der Freude auch wachsen lässt. Ja. Und Freude ist jetzt auch nicht was, was man einfach so hat oder nicht hat, sondern ich glaube, es gibt auch Levels an Freude. Ja. Ich glaube, genauso auch wie wir mehr und mehr auch Jesus kennenlernen, auch in seiner Lernen, auch in seiner Gegenwart zu leben, dass er auch so die Freude dann auch zunimmt. Und noch zum Schluss, zum allerletzten Schluss die Frage, wie erhalte ich die Freude? Auch so Thessalonicher 5, Vers 16 sagt, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. So, das heißt, es ist sein Wille, dass wir uns alle Zeit freuen, dass wir in der Freude bleiben, in dieser Kraft auch, die die Freude gibt, bleiben, dass wir alle Zeit beten und dass wir in allem dankbar sind. Also ich glaube, was die Freude erhält, ist einmal die Dankbarkeit. Dankbarkeit erhält Freude. Dann, dass wir wirklich Gott loben, dass wir, das kommt glaube ich aus dieser Dankbarkeit raus, aber einfach auch, wer Gott ist, dass wir wirklich ihn anbeten, dass wir ihn loben für das, was er getan hat, dass wir seinen Namen erheben, ja, also ihn anbeten und indem wir mit Gott verbunden bleiben, dass wir diese Beziehung zu Jesus, diese Enge an ihm dranbleiben, nicht versäumen, ja, dass wir wirklich ganz dicht an ihm dranbleiben, nicht zulassen, dass irgendetwas diese Verbindung stört. So, ich bin durch. Was machen wir jetzt damit? Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Mit welchem Paket oder vielleicht auch mit gar nichts, was dich belastet, kommen bist. Aber ich hätte eine Bitte, dass du erst dann hier aus dieser Tür rausgehst, wenn du diese Freude empfangen hast und wenn du weißt, Gott ist auf meiner Seite. Okay? Und jetzt lass uns einfach noch Gott anbeten mit einem Lied oder komm dir nach vorne. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass in dir Freude ist und dass in deiner Gegenwart Freude ist. Jesus, wir haben diesen Wunsch auch, beständig in dieser Freude zu bleiben, weil wir auch wissen von deinem Wort her, dass es unsere Kraft, unsere Stärke ist. Jesus, und du kennst jedem von uns seine Situation. Du weißt da, wo es an Freude mangelt. Da, wo vielleicht die Freude kurz davor ist, zur Neige zu gehen. Wir bitten dich jetzt gemäß deinem Wort, dass du diese Freude wieder auffüllst, dass du uns wirklich erfüllst mit Freude. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der gerne gibt. Und wir empfangen jetzt im Glauben Freude von dir. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der diese Freude wachsen lässt, der diese Freude in unser Leben hineinbringt, der die Gegenwart Gottes in unser Leben hineinbringt. Und wir danken dir, dass wir jetzt auch im Glauben Freude empfangen dürfen. Eine Freude, die unabhängig ist vom Wetter, von Umständen, von Enttäuschungen, von Erwartungen, weil sie in dir, dem ewig Unveränderlichen, gegründet ist. Und wir sagen dir Dank für all das Gute, was du für uns tust. Wir danken dir, dass du selber für uns bist, dass du unser Gott und König bist und wir deine Kinder. Danke, dass wir angeschlossen sein dürfen an deinen Heiligen Geist und damit auch an deiner Freude. an deinem Leben, an deiner Kraft. Ich bitte dich, dass du jedem begegnest, der heute Morgen hier ist, der Freude braucht, der vielleicht auf dem Zahnfleisch daherkommt. Und wenn es auch nur ein bisschen Mangel ist, wenn der Tank oder Wert vielleicht auch nur 90% aufgefüllt ist, ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Freude und dass du auffüllst. Und dass du uns so eine Freude an deiner Gegenwart gibst, wie sie der David hatte. Dass wir tanzen in deiner Gegenwart, dass wir jubeln in deiner Gegenwart. Egal, ob die Weinstücke Trauben tragen, egal, ob es gerade kahl um uns rum ist, dass wir uns in dir freuen. Und wir bekennen, dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Ich bitte dich auch für alle, die heute nicht hier sind, die deine Hilfe brauchen. Wir beten für die Kranke, dass du ihnen begegnest, dass du sie aufrichtest. Ich danke dir, dass das Gebet des Glaubens Kraft hat für jede Situation. In Jesu Namen, alle Ehre dir. Amen. Amen.